Mit dem Transformationsprozess der Wiedervereinigung von BRD und DDR kamen verschiedenste politische Probleme auf. Ein großes davon war die starke Neonazi-Szene und allgemeine Rassismus, welcher Anfang der 90er Jahre in nahezu jeder größeren Stadt in den ostdeutschen Gebieten anzutreffen war. In Weimar gab es zu Beginn der 90er sogar ein von Neonazis besetztes Haus. Das ursprünglich als Jugendzentrum gedachte Objekt im Dichterweg ermöglichte es mehrere Jahre lang, Jugendliche von rechts zu politisieren. Hacke war zu der Zeit bereits politisch aktiv.
Ich habe Weimar sozusagen in meiner Jugend erlebt und habe da auch schon mitbekommen, also zu DDR-Zeiten, dass es da auch schon die ersten Nazi-Auswüchse gab, Hooligans, wie überall, auch in den größeren Städten. Aber in Weimar als kleinere Stadt war es schon besonders auch schlimm gewesen. Zur Wendezeit war schon auch ein rechter Mainstream hier erkennbar. Bomberjacken, Stiefel, Glatzen und so weiter, wie das woanders vielleicht nur in Großstädten üblich war. Und ja, eine Reaktion dann, also es war auch teilweise wirklich für linke, nicht rechte Jugendliche, Ausländer auch schon teilweise gefährlich, dann durch die Stadt zu gehen. Und eine Reaktion war dann im März 1990 die Gerberstraße zu besetzen. Und das war auch wirklich ein Kontrapunkt, der sozusagen diesen Mainstream etwas entgegengesetzt hat, der plötzlich auch ein Zufluchtsort war, der aber wirklich deutlich diesen Mainstream etwas entgegengesetzt hat, dass plötzlich halt hier stopp und ihr habt nicht mehr die Macht auf die Straße und in der Innenstadt ist es nicht mehr so einfach, Menschen zu verprügeln, ohne dass das auch eine Gegenreaktion bewirkt. Es war schon auch eine Art Notwehr damals, Häuser zu besetzen, sich zu organisieren, auch militante Notwehr gegen Rechte, gegen sich immer mehr verschärfende organisierte rechte Gewalt zu organisieren.
Rechte Gewalt war also allgegenwärtig in Weimar zu Beginn der 90er. Sie zeigte sich unter anderem in Form von Hooligans, die aus den Fanlagern der rivalisierenden Fußballvereine Rot-Weiß Erfurt und Karlsruhe Jena stammten. Die Aktionen geschahen aber meistens im Umfeld von Fußballspielen und hatten noch keinerlei konkrete Zielsetzung.
Organisiert war das damals noch nicht, sondern schon rechte Jugendkultur, Saufen, Pöbeln, die ersten Platten der bösen Onkels waren damals so die Subkultur und was dann alles noch dazu kam. Die ersten organisierten Versuche von Katerparteien aus dem Westen, also rechte Parteien, verliefen meistens eher im Sande, also die verzweifelten wohl mehr an dieser prolligen Kultur, was sich da dann auch später geändert hat. Aber diese rechte Subkultur war schon recht stark gewesen, ja.
Eine Subkultur, die auf der Suche nach einem Raum war, um sich von dort aus mehr auf ihre politische Ausrichtung konzentrieren zu können. Letztendlich wurden die rechten Jugendlichen dann auch fündig, zeitgleich mit der Besetzung der bis heute bestehenden Gerberstraße.
Wir hatten im Sommer 1991 die Gerberstraße 1 besetzt, das kleinere Haus in der Gerberstraße. Und da kam der Stadtjugendpfleger vorbei, guckte sich das an und meinte, nun gibt es schon seit Februar dieses besetzte Haus am Dichterweg. Das geht so nicht hier, dass die Jugendlichen hier jeden Monat hier irgendwo ein Haus besetzen und irgendwann ist die ganze Stadt besetzt. Das findet die Bürgerschaft, der Oberbürgermeister nicht so toll. Und wie soll denn das werden? Bis dahin hat die Öffentlichkeit eigentlich noch nichts von dem Dichterweg mitgekommen. Das waren eigentlich Jugendliche wirklich aus dem Umfeld damals der Plattenbausiedlung. Und die Stimmungsmacher oder die Hauptsächlichen, die was zu sagen hatten, waren eben rechte Jugendliche. In den Neubauvierteln war das durchaus üblich. Da gab es kaum andere. Und so entwickelte sich dann auch recht schnell schon eine Jugendkultur mit allem, was dazugehört. Trinken, Reichskriegsflagge, Ausländer raus und so weiter. Was sich erst eben wirklich unbemerkt als Jugendclub etablierte. Man sollte doch Verständnis haben, die brauchen auch ihren Freiraum und so weiter. Die Gewalt, die Propaganda, rechte Aufkleber und so weiter, auch dann Veranstaltungen, die kamen erst später. Vielleicht im Laufe dann des Jahres 91, 92 manifestierte sich das dann auch, dass es auch wirklich auch als Kaderreservoir, dass dann auch die rechten Parteien sich da die Klinke in die Hand gaben, um ihr Parteiprogramm da unters Volk zu bringen, Mitglieder und so weiter.
Ihre Parteiprogramme und deren Inhalte, die richteten sich in erster Linie an Jugendliche, die sich zu der Zeit in Weimar dem rechten Milieu zugehörig fühlten. Denen gegenüber standen linke Zusammenhänge der Gerberstraße.
Die Jugendlichen vom Dichterweg waren nicht so viele, waren auch vom Altersdurchschnitt schon etwas jünger als die Zusammenhänge aus der Gerberstraße. Das kann man schon so sagen. Und die Kräfteverhältnisse zugunsten der Rechten waren nur da, wenn sie wirklich ein großes Fest gemacht haben und überregional Besuch hatten, also Hooligans, Skinheads, Rechte aus anderen Städten, teilweise aus anderen Bundesländern. Ansonsten haben sie sich auch irgendwann nicht mehr getraut, wirklich die Gerber anzugreifen. So direkte Konfrontation, wie man sich das klassisch vorstellt, die eine Jugendklicke greift die andere an auf offener Straße, sowas gab es damals nicht. War ja auch immer gerne das Bild damals in den Medien, rivalisierende Jugendbanden. So war es ja nicht, sondern es ging ja schon um Faschismus, Antifaschismus, um Rassismus, um Übergriffe zu schützen, um Notwehr mit den entsprechenden politischen Ansichten. Und einfach so als unpolitische oder rivalisierende Jugendbanden das abzutun, das war damals schon so üblich in der Presse, aber es war auch damals schon falsch und ja aus meiner Sicht natürlich verharmlosend.
Verharmlost wurden rechte Aktionen in Form von Gewalttaten, deren ideologische Grundlage unter anderem zur Wendezeit entstandene Parteien lieferten. Rechte Parteien, die zu der Zeit entstanden, hielten sich nicht besonders lang. Die Deutsche Alternative wurde bereits 1992 vom damaligen Innenminister verboten, im Gegensatz zur NPD. 1964 gegründet, hält sie sich bis heute, wenn auch die Aufmerksamkeit für die rechtsextreme Partei durch das Aufkommen der AfD stark abgenommen hat. Für Menschen aus Weimar und dem umliegenden Weimarer Land dürfte im Zusammenhang mit der NPD ganz speziell ein Name besonders gut bekannt sein.
Jan Morgenroth, damals noch ein kleiner Jugendlicher sozusagen, der ja eben mitgeschwommen ist, das genau für sich entdeckt hat und eben bis heute politisch aktiv bei der NPD, erst in der jungen Nationalen, nannten die sich damals, dann in der NPD, hier bis jetzt dieses Jahr wirklich für die NPD im Stadtrat einen Sitz hatte, der auch, glaube ich, 2012 im Umland in Blankenheim als Bürgermeisterkandidat angetreten ist. Der hat sich damals zu dieser Zeit dort sozialisiert und sein rechtes Gedankengut entwickelt. Viele davon sind natürlich wieder weg, haben damit nichts mehr zu tun. Einige Namen hat man dann später auch nochmal gehört bei den Banditos zum Beispiel, dass sie dort dann ihre Karriere gemacht haben, also auch schon in dem kriminellen rechten Milieu mehr oder weniger schon auch hängen geblieben sind.
Ein rechtes Milieu, was sich vor allem durch ihre große Affinität für Gewalt auszeichnete. Das haben Menschen erleben müssen, die aus Sicht der Neonazis zum Beispiel nicht deutsch aussahen. Ebenfalls zu spüren bekommen haben das alternative Jugendliche in Weimar.
Als die Gerberstraße besetzt wurde, in dem ersten Jahr, gab es auch wirklich viele Straßenschlachten davor. Rein sind sie nie gekommen, aber davor auf der Straße, die dann auch damals recht unzureichend von der Polizei geschützt wurden. Ja, die typische DDR-Volkspolizei hatte da auch selber mehr Schiss, als dass sie da durchgegriffen hat und hat sich das lieber von außen angesehen. Nach den anfänglichen Angriffen auf die Gerberstraße wurde sich dann eher beschränkt auf ihr Gebiet da oben, die Plattenbausiedlung, und natürlich auch Angriffe in der Innenstadt gegen Andersdenkende oder einfach die sie dafür hielten, die so aussahen, linke Jugendliche, Ausländer und so weiter. Dass man jetzt so sagen kann, da gab es organisiertes Losfahren dort, von dort oben ein Konvoi in die Stadt und sie haben etwas angegriffen, kann man so nicht sagen. Was sich dann im Laufe der Zeit noch entwickelt hat, waren wirklich Riesentreffen mit vielleicht 100 oder mehr rechten Nazi-Skinheads mitsamt der Kultur. Dann hat vielleicht auch mal da oben eine Band gespielt, wo dann wirklich auch Nazi-Skins aus Bayern, also aus den umliegenden Bundesländern da waren. Und damit auch klar war, das war schon ein richtiger Treffpunkt, auch ein Anziehungspunkt.
an dem sich junge Neonazis vernetzen konnten. Ihre Präsenz in der Innenstadt und im Alltag zu Beginn der 90er in Weimar war unübersehbar. Seitens der Stadt und der Polizei wurde es trotzdem relativ lange geschafft, das Problem zu ignorieren.
Wenn nun Leute durch die Stadt gejagt wurden, mit Baseballschlägern verprügelt, mit der Schreckschusspistole ins Gesicht geschossen, diese Beispiele gibt es aus Anfang der 90er alle, war schon klar, woher das Bild kam, dass es einfach ein menschenfeindliches Weltbild diese Taten provoziert hat und dass man das dann auch so benennen sollte und nicht die Frage nach Schuld oder provozieren oder stellen sollte und mit relativieren und diese ganzen Angriffe auch verharmlost hat.
Eine Verharmlosung, die den Dichterweg in Weimar als Ort der Vernetzung für Neonazis aus dem gesamten Bundesgebiet ermöglichte. Aus einem Treffpunkt, in welchem man sich als Rechter in Ruhe betrinken und seine Meinung äußern konnte, wurde mehr und mehr eine Kaderschmiede von straff organisierten Neonazis. Dieses Potenzial erkannten auch in der damaligen deutschen Alternative aktive Leute, die aus den Westgebieten stammten.
Es kamen natürlich auch die rechten Kader aus dem Westen. Erinnerlich ist mir noch damals ein Heinz Reiß von der Deutschen Alternative, bei der es sogar einen Fernsehbeitrag gab unter der Reichskriegsflagge Deutschland den deutschen Ausländer raus, wo dann auch die Bürgeröffentlichkeit in Weimar geschockt waren, das Jugendamt und so weiter, dass das in ihren Räumen sozusagen stattfindet. Die späteren Sachen, dann die Kameradschaftsabende, große subkulturelle Nazi-Treffen, Skinhead-Treffen, fanden dann natürlich ohne Presse, ohne große Öffentlichkeit statt. Man hörte dann nur eben im Nachhinein irgendwelche Vorfälle, dass da Passanten angegriffen wurden, dass da die Leute in den umliegenden Blöcken Angst hatten und sich nicht trauten, da in die Nähe zu kommen oder auch vielleicht auch sogar aus dem Fenster zu gucken, weil es war ja richtig im Neubaugebiet, also am Rand des Parks, aber im Neubaugebiet und sozusagen von vielen Fenstern, Balkons aus gut sichtbar, dieses Treiben, was dort ablief.
Ein Treiben, was nicht unbeobachtet blieb. Mitbekommen haben es wahrscheinlich die meisten der in Weimar wohnenden Menschen, doch reagiert haben nur sehr, sehr wenige. Vorrangig linke Jugendliche, die keine Lust mehr auf Angriffe in der Innenstadt hatten, besetzten ein Haus im Zentrum, um sich gegen die immer wieder wiederholenden rechtsextremen Aggressionen organisieren und wehren zu können.
Also anfing das mit der Besetzung der Gerber 3 am 17. März 1990, also genau der Tag vor der Volkskammerwahl, der letzten Volkskammerwahl der DDR sozusagen. Noch in der DDR, da wurde dieses große Haus, die Gerber 3, besetzt. Da gab es wirklich auch das Frühjahr, den Sommer, mehrere Straßenschlachten. Im Juni, kann ich mich erinnern, wurde Deutschland Weltmeister. Da zog dann ein Riesenmob, das auch vorher organisiert war, mit irgendwelchen Pfeilen, mit Leuten, die das anführten, runter zur Gerberstraße, brannten da einige Autos ab und so weiter. Das beruhigte sich dann mit der Zeit. Die 3 war wirklich eine Festung. Die Stadt hatte dann irgendwann keine Handhabe mehr zu räumen und einige Kultur bildete sich heraus, einige Fraktionierung, den einen war die faschistische Arbeit dort vielleicht nicht genug. Jedenfalls das Jahr drauf, im Sommer, wurde dann das kleine Haus daneben besetzt von Jugendlichen und die verstanden sich schon eher politischer, antifaschistischer, also auch diese ganze politische Arbeit mehr zu ihrem Wirkungskreis, errichteten einen Infoladen als Treffpunkt, Gegenöffentlichkeit, mit allen Broschüren, Veranstaltungen, Demonstrationen, die es damals gab, sozusagen. Also die Gerber 3, dann war ja eine Kneipe mit Konzertsaal, da gab es dann später auch Kino, Druckereiwerkstatt und Kletterwand im Hof und so weiter. Und die Gerber 1, als kleinerer Ort eher der Jüngeren, die dann schon auch immer jüngere Jugendliche anzogen, Ort der Politisierung, der politischen Aktion, des Informierens und so weiter.
Neben Aktivismus in Bezug auf politisches Informieren gab es in Weimar auch direkte Aktionen, um die bestehenden Neonazi-Strukturen, welche durchaus eine Gefahr darstellten, zu schwächen.
Es gab natürlich auch Aktionen gegen den Dichterweg. Der Dichterweg wurde in der Nacht überfallen, ausgeräumt. Da wurden Vereinsakten geklaut. Ja, es wurde möglichst versucht, die Aktion zu behindern, ihnen einfach auch den ruhigen Club, diese ruhige Organisation nicht zu lassen, sie zu beschäftigen, damit sie einfach weniger Gelegenheit, weniger Ressourcen für ihren Treffpunkt, für Aggressionen nach außen hatten. Was dann letztlich auch irgendwann zum Erfolg führte, weil es gab dann mal ein Riesen-Event. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob das 93 oder 94 war. Rund um diesen Jugendclub Dichterweg, eine dreistellige Zahl von Nazi-Skinheads waren da am Feiern gewesen, ob mit Band, ich kann mich nicht mehr erinnern. Jedenfalls tauchte wegen Beschwerden nachts der Sozialarbeiter und die Polizei auf, die dann angegriffen wurden, Scheiben eingeschlagen, Autos wurden demoliert mit entsprechender faschistischer, rassistischer Propaganda, Gewaltbereitschaft. Und daraufhin wurde dann auch dieser Jugendclub geschlossen. Er war ja auch Teil des AGAG-Programms, Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt, was damals die Jugend- und Familienministerin Angela Merkel, die ja auch sowohl in der Gerberstraße als auch im Dichterweg sich mit den Jugendlichen da zusammengesetzt hatte, Geld locker gemacht hatte, 20 Millionen über mehrere Jahre für die neuen Bundesländer, wo genau solche Projekte finanziert wurden. Und daraufhin war dann wirklich auch Schluss für den Dichterweg. Dieser Jugendclub wurde geschlossen und es gab auch keinen Ersatz mehr. Und das hat schon auch dann diese ganze Organisation, diese rechte Organisation, deutlich behindert.
Das Stören der rechten Umtriebe in Weimar zeigte Erfolg. Doch vor allem waren es die jugendlichen Neonazis selbst, die das Ende ihres Hausprojekts durch Skrupellosigkeit herbeiführten. In Folge geriet der Dichterweg sehr schnell in Vergessenheit und spielt heute im Bild der Stadt gar keine Rolle mehr.
Das Gebäude stand dann einige Jahre als Ruine herum und wie ich mich erinnern kann, im März 98 gab es eine große Demonstration in Saalfeld gegen den rechten Konsens, damals im Landkreis Saalfeld, und da gab es die Meldung über den Lautsprecherwagen, dass just zu diesem Zeitpunkt das bis dahin noch als Ruine stehende Gebäude abgefackelt wurde, also an diesem Tag. Und ich vermute, das hatten die Rechten selber gemacht, als Fanal, auch wie auch immer das aussehen sollte. Und danach wurde dann das Gebäude endgültig abgerissen und heute ist da nur noch die grüne Wiese zu sehen. Also es erinnert auch nichts mehr daran.
Ganz im Gegensatz zur Gerber. Bis heute fällt das bunt bemalte und mit Graffiti besprühte Gebäude aus dem sonst eher klassizistischen Stadtbild, was vor allem bei Touristen beliebt ist.
Letztlich hat sich die Gerberstraße, die linke Szene in Weimar, durchgesetzt. Es gab ist ja jetzt inzwischen auch schon 30 Jahre her, dass es die Gerberstraße gibt. Also nächstes Jahr feiert sie 30. Geburtstag. Und die Jugendlichen sind dann schon auch nach und nach verschwunden. Ob sie sich davon abgewandt haben und einige paar wenige, die dann Kader geworden sind, die dann später vielleicht bei den Bandidos untergekommen sind. Aber die Gerberstraße war irgendwann nicht mehr diskutabel. Die Gerberstraße blieb einfach an seinem Platz und hat inzwischen auch seinen festen Platz in Weimar, hier in der Innenstadt.